So. Okay, als ich noch in der Schule war, habe ich mit Freistunde einfach verbunden.
Relaxing.
Entspannen, malen.
Chill.
Socializing, doing something.
Freizeit eben.
Das machen wir auch im Unterricht.
Ja.
Für mich ist eine Freistunde, wenn ich in der Schule eine Stunde frei habe und etwas ausfällt.
Okay.
Ja.
Eine Freistunde ist eine Pause zwischen zwei unterschiedlichen Sachen.
Man hat keinen Unterricht, man muss sich lernen.
Also meistens stehe ich irgendwo rum.
Gehe ich ein bisschen durch Neudietendorf.
Ich gucke gerade irgend so ein komischer Typ an.
Ich hole mir Salat.
Das hängt aber auch immer damit zusammen, wie halt so die Lage ist, was man überhaupt machen kann.
Hausaufgaben.
Manchmal können wir aber auch ganz normale Brettspiele spielen.
Falsch.
Die Stunden, die verschwinden ja nicht einfach so.
Ja, ich habe keine mehr, also.
Wenn ich Glück habe.
Regnet es noch und man weiß einfach nicht, was man in dieser Dreiviertelstunde tun soll.
Okay.
Ja.
Jetzt denkt man, ah, Freistunde ist eigentlich ganz cool.
Falsch.
Freistunde, die Kinder- und Jugendzeit auf Radio Frei. Jeden Dienstag und Mittwoch ab 17 Uhr, am Samstag und Sonntag um 12.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Frei. In der Kinder- und Jugendzeit. Wir hören jetzt einen Beitrag von einer Schulklasse, genauer gesagt einer 9. Klasse des Evangelischen Ratsgymnasiums. 1933 verbrannten die Nationalsozialisten die Werke von Brecht, Kästner, Tucholsky, Kafka und vielen anderen Autorinnen und Autoren. Unter dem Titel Biografische Brüche erinnert nun eine 9. Klasse des Evangelischen Ratsgymnasium Erfurt an Franz Kafka. Die Schülerinnen schauten aus heutiger Sicht auf das Leben und Wirken des österreich-tschechischen Schriftstellers. Die Beiträge wurden hier bei uns bei Radio Frei eingesprochen und auch im Rahmen des Programmabends verbrannte Bücher im Evangelischen Ratsgymnasium präsentiert. Daneben war außerdem auch noch die Ausstellung Das verschollene Fotoalbum Jüdisches Leben im Erfurt des 20. Jahrhunderts zum Beispiel noch zu sehen. Ihr könnt jetzt hier die einzelnen Beiträge der SchülerInnen nochmal nachhören.
Es war widerlich. Es war wohl allen Beteiligten klar, dass sie heute der gesamten zivilisierten Welt ein schreckliches Schauspiel boten. Ein Henkersgang. Eine windige Teufelei, die die Freiheit der Schriftsteller auslöschte. Erich Kästner über das Verbrennen von Büchern.
Wir sind die Klasse 9L2 vom Evangelischen Ratsgymnasium Erfurt. Mit unseren Texten wollen wir die Erinnerung an die durch die Nationalsozialisten 1933 inszenierten Bücherverbrennungen wachhalten. Wir finden es wichtig, nicht zu vergessen.
In einer Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld zur Dokumentation der Erinnerungskultur in Deutschland aus dem Jahr 2018 gaben nur 42,8% der Befragten es für sie wichtig an, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus lebendig zu halten.
38,1% stimmten sogar der Aussage zu, dass es Zeit für einen Schlussstrich sei. Das finden wir erschreckend und besorgniserregend. Wir wollen uns kritisch mit der deutschen Geschichte auseinandersetzen, sowie gerade im Deutschunterricht.
Was passierte am 10. Mai 1933 in Berlin?
An diesem Tag fand auf dem Berliner Opernplatz die erste öffentliche Bücherverbrennung der Nationalsozialisten statt. Verbrannt wurden die Bücher, die auf der schwarzen Liste standen.
Während sich alle Schriftsteller zurückzogen, beobachtete nur ein Schriftsteller das schaurige Spektakel. Erich Kästner, der sich in den Reihen der Zuschauer finden ließ.
Wusstest du, dass nicht nur in Berlin Bücher verbrannt wurden, sondern auch in 50 weiteren Städten, unter anderem in Erfurt?
Ja, am 29. Juni 1933 findet sich um 21 Uhr die Hitlerjugend auf der Zürichsburg und der Bund deutscher Mädels an der Schwedenschanze ein und eine schreckliche Stunde brach an. Die Zürichsburg ist die heutige Eger und die Schwedenschanze ist die Allacher Höhe.
Du hast gerade gesagt, Hitlerjugend. Was versteht man denn unter Jugend und welche Altersgruppen schlossen sich der Hitlerjugend und dem Bund deutscher Mädels an?
Vorab zu erwähnen ist, dass sich alle freiwillig den Gruppen anschlossen. Die Jugend war im Alter von 14 bis 18 Jahren vertreten. Kannst du dir das vorstellen? Das waren ungefähr auch manche Leute, die in unserem Alter waren. Also es ist schon verrückt, dass die auch freiwillig dort angetreten sind. War der 29. Juni eigentlich mit Absicht geplant?
Tatsächlich nicht. Eigentlich war das Fest der Jugend am 24. Juni geplant, was dann aber wegen schlechtem Wetter verschoben wurde.
Fest der Jugend? Warum fand das Fest eigentlich statt?
Es wurde jedes Jahr die Sommersonnenwende gefeiert. Und um dies ordentlich zu feiern, verbrannte man dazu als Höhepunkt Bücher. Kannst du dir vorstellen, die Bücherverbrennung als Höhepunkt?
Ja, ich finde das verrückt. Weißt du eigentlich, welche Art von Bücher verbrannt wurden?
Im Groben ja. Aber kannst du es nochmal genauer erklären?
Klar. Bücher, die undeutsch waren, wurden verbrannt. Weißt du, was undeutsch bedeutet?
Ja, undeutsch war für die Nationalsozialisten die vielfältige, liberale und weltoffene Gesellschaft und die Literatur, die dieses moderne Leben abbildete. Insbesondere die Bücher jüdischer Autoren und Autorinnen.
Das ist richtig. Aber wichtig zu erwähnen ist noch, dass es eine schwarze Liste gab mit Büchern, die verbrannt und verboten werden sollten, und eine weiße Liste, die von Nationalsozialisten befürwortet wurde. Auf der schwarzen Liste standen zum Beispiel Autoren wie Karl Marx, Rosa Luxemburg und Erich Kästner, von dem ihr vorhin auch schon etwas gehört habt.
Wusstest du, dass viele Bibliothekare absichtlich Bücher der schwarzen Liste versteckten, damit diese nicht gefunden und für die Nachwelt noch zugänglich waren?
Nee, eigentlich nicht. Die Nationalsozialisten dachten, wenn man die Bücher verbrennt, verbrennt man auch den Gedanken daran.
Schlussendlich können wir sagen, sie haben sich getäuscht.
Wir greifen einen Autor heraus, der auf den sogenannten schwarzen Listen der Nationalsozialisten stand. Franz Kafka.
Okay, aber wer ist eigentlich Franz Kafka?
Franz Kafka ist ein deutschsprachiger tschechischer Autor aus Prag. Er wurde am 3.7.1883 geboren. Er ging auf ein deutschsprachiges Gymnasium und er gehörte ebenfalls zur deutschsprachigen jüdischen Minderheit in Prag.
Hatte er eigentlich Geschwister?
Ja, tatsächlich. Franz Kafka hatte 5 Geschwister, 3 Schwestern und 2 Brüder. Seine 2 Brüder sind früh gestorben und seine 3 Schwestern wurden als Hausfrauen erzogen. Diese kamen aber später im Konzentrationslager um.
Was war mit seinen Eltern?
Seine Eltern hatten überlebt, er hatte jedoch eine sehr schlechte Beziehung zu ihnen.
Hat er eigentlich nach seinem Abschluss studiert?
Ja, er fing verschiedene Studiengänge an. Am Ende brachte er aber nur sein Jurastudium zu Ende. Seine Interessen lagen bei Technik und Reisen.
Was machte er beruflich?
Er arbeitete bei einer Unfallversicherung in Prag, was als wichtig und seriös angesehen wurde.
Er hat während des Ersten Weltkrieges gelebt. Starb er auch im Ersten Weltkrieg?
Nein, er diente nicht mehr im Ersten Weltkrieg. Tatsächlich wollte er kämpfen, aber da er bei einer Versicherung arbeitete, wurde er als unverzichtbarer Staatsdienst eingestuft und ihm wurde das Kämpfen verwehrt. Obwohl er den Krieg überlebte, begannen seine Probleme danach erst wirklich.
Was meinst du damit?
1917 wurde bei ihm Tuberkulose diagnostiziert. Seine letzten 5 Lebensjahre verbrachte er in verschiedenen Sanatorien und verstarb letztendlich am 3.6.1924 an seiner Tuberkuloseerkrankung.
Was passierte mit seinen Werken nach seinem Tod?
Sein bester Freund, Max Brod, weigerte sich glücklicherweise, Kafkas letztem Wunsch, alle seine Werke zu vernichten, zu folgen und veröffentlichte sie stattdessen.
Aber wieso Franz Kafka und wieso wurden seine Bücher verbrannt?
Dies war, weil Franz Kafka aus einer jüdischen Familie kam und damit auch den Juden angehört hatte. Ein weiterer Grund war, dass seine Werke von den Nationalsozialisten als entartet und undeutsch angesehen wurden, da sie auch von jüdischen Verlagen gedruckt worden waren und pessimistisch waren.
Machen wir also weiter mit dem Brüchen und Aufbrüchen im Leben Kafkas. Brüche im Leben eines Menschen kommen immer wieder vor und sind selbstverständlich.
Einschulung.
Der Wechsel auf eine weiterführende Schule.
Auszug aus dem Elternhaus, weil man plant, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.
Ein Umzug, vielleicht sogar in ein anderes Land.
In eine WG ziehen oder heiraten oder eine Familie gründen.
Ein Aufbruch kann auch die Veränderung des Lebensstils sein, zum Beispiel nach einer Krankheit oder das Ausprobieren einer neuen Sportart.
Wie sieht es damit in Kafkas Leben aus?
Es gab Aufbrüche und Brüche in seinem Leben. Als Aufbrüche könnte man seine oft zögerlichen, aber entschlossenen Versuche, sich aus ständigen Brüchen zu befreien, nehmen. Zum Beispiel könnte man Kafkas schwierige Beziehungen zu Frauen als Brüche in seinem Leben bezeichnen. Aber wie kam es überhaupt dazu?
Die Antwort darauf liegt in seiner Kindheit, besonders in seinem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater. Er fühlte sich ihm nicht gewachsen. Dieses Gefühl prägte ihn sein Leben lang.
Kafka sehnte sich nach Nähe, aber fürchtete dabei die Freiheit zu verlieren, besonders die Ruhe, die er zum Schreiben brauchte. Er hatte Zweifel, ob er als Ehemann genügen würde. Seine Entlobung, zum Beispiel zu Felice Bauer, war keine plötzliche Entscheidung, sondern das Ergebnis eines inneren Konfliktes.
Er wollte lieben, aber konnte sich selbst nicht vertrauen. Diese Zerrissenheit beeinflusste nicht nur seine Beziehung, sondern auch seine Werke. Kafka blieb unverheiratet, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil er im Kampf mit sich selbst stand.
Wie sah es mit Aufbrüchen in andere Länder aus?
Kafka war ein vielseitig interessierter Mann. Unter anderem liebte er es, seine Zeit mit dem Reisen zu verbringen. Eines seiner vielen Reiseziele war Italien, von 1911 bis 1913. Kafka reiste unter anderem nach Venedig und Gardon. Besonders die Reise mit seinem Freund Max Brod war bedeutsam, denn seine Reise führte sie zum Beispiel in das sehr bekannte Verona.
Ein weiteres beliebtes Reiseziel Kafkas war Frankreich im Oktober 1913. Er staunte nicht nur über die wunderschöne Landschaft, sondern auch über die einzigartige Kultur und Bauweise dieses Landes. Und das besonders über Paris. Obwohl er das Land nicht oft besuchte, hatte es eine gewisse kulturelle Anziehungskraft auf ihn. Und das nicht nur als Reiseziel, sondern auch als literarischer und ästhetischer Raum. Er schloss schnell die französische Literatur in sein Herz. Und Autoren wie zum Beispiel Gustav Flaubert und Charles Baudelaire waren ein paar der beliebtesten Schriftsteller Kafkas.
Das letzte Reiseziel, auf das wir ansprechen wollen, war Meran im Südtirol im Frühjahr 1920. Kafka war seit seiner Tuberkulose-Diagnose 1917 mehrfach in Kurorten gewesen. Als sich seine Symptome erneut verschlimmerten, empfahlen ihm die Ärzte einen Aufenthalt in einem milden und trockenen Klima, wie zum Beispiel Meran. Kafka war von der Landschaft beeindruckt, aber sie konnte ihn emotional nicht wirklich heilen, da erst vor kurzem seine Beziehung mit Jule Wurzek unterging. Meran war kein Ort der Heilung, aber ein Ort der Konzentration und Offenlegung seiner innersten Konflikte. Vielleicht nirgends sonst hat Kafka so in verdichteter Form über Liebe, Angst, Schuld und Einsamkeit geschrieben, wie in den Briefen, die er dort verfasste.
Wie sieht es eigentlich mit Erkrankungen in Kafkas Leben aus?
Franz Kafka litt im Laufe seines Lebens an verschiedenen Krankheiten. Er hatte unter anderem Tuberkulose, welche auch schließlich zu seinem Tod führte. Außerdem erkrankte er 1918 an der spanischen Grippe, welche seine Gesundheit zusätzlich belastete. Und zu alledem erlitt Kafka 1922 noch einen Nervenzusammenbruch.
Viele Aufbrüche, die er sich vermutlich gewünscht hätte, blieben ihm persönlich verwehrt. Aber er schrieb darüber in seinen Werken, zum Beispiel in der Parabel Aufbruch.
Franz Kafka, Aufbruch, 1922. Ich befahl, mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen. Ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte auch nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte, wohin reitet der Herr? Ich weiß es nicht, sagte ich. Nur weg von hier. Nur weg von hier. Immer fort. Weg von hier. Nur so kann ich mein Ziel erreichen. Du kennst also dein Ziel? Fragte er. Ja, antwortete ich. Ich sagte es doch. Weg von hier. Das ist mein Ziel. Du hast keinen Essensvorrat mit, sagte er. Ich brauche keinen, sagte ich. Die Reise ist so lang, dass ich verhungern muss, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Essvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.
Die Parabel Aufbruch von Franz Kafka hat uns inspiriert, über Aufbrüche in unserem eigenen Leben nachzudenken und eigene Parabeln nach Kafkas Vorbild zu schreiben. So wie Nils und Pablo.
Ich wachte heute Morgen auf und schaute aus dem Fenster. Alles war dunkel, bis auf die Laternen, welche wie kleine Sonnen die Straße erleuchteten. Wie jeden Tag machte ich mich fertig für die Arbeit. Aber als ich wieder am Fenster vorbeikam, verspürte ich einen Drang, einen Ruf, alles hinter mir zu lassen und wegzugehen. Ich weiß nicht warum, aber genau das tat ich auch. Ich kündigte meinen ach so tollen Job. Ich nahm nur das Allernötigste. Nicht mal Essen nahm ich auf meine Reise mit. An der Tür hielt ich an. Etwas zog mich zurück. Sagte mir, ich soll das nicht tun. Ich sollte bleiben. Oder wenigstens nach einer Zeit zurückkommen. Aber ich hörte nicht auf die Stimme. Das, was mich nach draußen zog, war stärker. Ich ging los und sagte mir, nie wieder zurückzugehen. Egal, wie lange diese ungeheure Reise dauert.
Seit Monaten hatte ich davon geträumt, nach dem Abi nach Kanada. Raus aus dem Alltag, weg von allem. Ich hatte niemanden davon erzählt, nicht mal meinen Eltern. In der Nacht packte ich meinen Rucksack und schlich mich aus dem Haus. Am Bahnhof sprach mich ein älterer Mann an. Wohin willst du? Ich weiß es nicht genau. Hauptsache weg von hier. Und was ist mit dem Essen? Geld? Einem Plan? Ich brauche nichts davon, antwortete ich. Ich muss einfach los. Nur so kann ich mein Ziel erreichen. Er sah mich kurz an und sagte dann leise, dann wünsche ich dir eine gute Reise.
Thank you.
Die Beziehung zwischen Franz Kafka und seinem Vater Hermann Kafka war kompliziert und hatte große Auswirkungen auf Kafkas Leben und seine Bücher. Stellt euch vor, euer Vater ist das komplette Gegenteil von euch und versteht euch nicht. Schrecklich eigentlich, oder? Aber so ähnlich war es bei Kafka. Sein Vater war ein starker, erfolgreicher Geschäftsmann, während Kafka eher ein nachdenklicher und unsicherer Mensch war. Diese Unterschiede führten zu großen Problemen zwischen den beiden.
Etwa 100 Seiten fasst der originale, in Handschrift geschriebene Brief, den Franz Kafka mit 36 Jahren im November des Jahres 1919 verfasst hat. In diesem schrieb Kafka an seinen Vater Hermann Kafka. Allerdings gab er diesen nie persönlich bei seinem Vater ab, sondern übergab ihn seiner Mutter mit der Bitte, den Brief seinem Vater zu übergeben. Dieser Bitte kam seine Mutter nie nach. Nach Kafkas Tod ließ sein engster Freund Max Brod gegen seinen letzten Willen den Brief erstmals 1952 in der Zeitschrift Neue Rundschau veröffentlichen. 1953 erschien der Brief in Buchform. In seinem Brief benutzte er einen analytischen und argumentativen Stil. Anstatt emotional impulsiv zu schreiben, versuchte er, das schwierige Verhältnis zu seinem Vater rational zu analysieren. Ebenfalls verwendete er lange verschachtelte Sätze, eindrückliche Bilder sowie Vergleiche und rhetorische Mittel. In dem Werk schreibt Kafka nicht nur über den Vater-Sohn-Konflikt, sondern auch über Angst und Schuld, die er fühlte. Er offenbarte, dass er die Literatur als seine Rettung sah, da es für ihn die Möglichkeit war, mit seinen inneren Konflikten umzugehen. Der Brief gibt einen Einblick in Kafkas Psyche, Handeln und Denken. Er ist der Schlüsseltext zum Verständnis seiner literarischen Werke.
Hermann Kafka war ein kräftiger, pragmatischer Mann mit einem starken Willen und wenig Verständnis für die Sensibilität seines Sohnes. Er verkörperte Erfolg und Stärke, Eigenschaften, die er bei Kafka vermisste und ihm oft vorwarf.
Sein Sohn Franz Kafka war hingegen ein introvertierter und nachdenklicher Junge und fühlte sich seinem Vater intellektuell und emotional unterlegen. Er litt unter dessen autoritärer Art und seiner ständigen Kritik. Er suchte Anerkennung seines Vaters, fand diese aber nur selten.
In einem der Werke von Franz Kafka, in denen es um seinen Vater geht, zum Beispiel der Brief an den Vater, erfährt man, wie schlecht die Beziehung zwischen den beiden war. Franz Kafka hatte Furcht vor seinem Vater und hat sich eher vor ihm verkrochen. Er zog sich lieber in sein Zimmer, zu Büchern, verrückten Freunden und überspannten Ideen zurück, anstatt mit ihm offen zu sprechen. Kafka besuchte seinen Vater nur selten und kümmerte sich auch sonst nicht um irgendwelche Angelegenheiten von ihm. Sein Vater warf ihm Kälte, Fremdheit und Undankbarkeit vor. Trotzdem hat er seinen Sohn immer gern gehabt. Er konnte es nie gut rüberbringen und sich auch nicht so gut verstellen wie andere Väter. Diese Bemerkung fand Franz Kafka aber für unrichtig, denn andere Väter müssen sich gar nicht verstellen, um ihre Kinder zu lieben. Für Kafka war dies der verhüllte Ausdruck dafür, dass zwischen Vater und Sohn etwas nicht in Ordnung war. Beide waren generell sehr verschieden. Kafka, das sich langsam entwickelnde Kind, das für seinen Vater zu schwach war, und sein Vater, der fertig entwickelte Mann, der zu stark für seinen Sohn war. Sein Vater hatte klare Vorstellungen davon, wie ein Junge sein sollte. Kräftig, mutig und selbstbewusst. Kafka konnte diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Für Kafka war sein Vater das Maß aller Dinge, eine übermächtige Autorität, an der er sich ständig messen musste, aber nie genügen konnte. Diese schwierige Vater-Sohn-Beziehung prägte nicht nur Kafkas Persönlichkeit, sondern auch vieler seiner Werke.
Ich finde, das Verhältnis von Kafka zu seinem Vater steht stellvertretend für viele Eltern-Kind-Beziehungen und zeigt, dass Kommunikation in Beziehungen wichtig ist. Wenn man miteinander redet, kann man oft viele Probleme lösen. Wenn Kafka offen mit seinem Vater geredet hätte, wäre ihr Verhältnis wahrscheinlich besser gewesen. Und bestimmt würde es viele Werke von ihm heutzutage nicht geben.
Thank you.
Mich würde mal interessieren, wie Kafka so aufgewachsen ist und wie seine Kindheit war.
Soweit ich weiß, war seine Kindheit... Ach, fragen wir ihn doch am besten selbst. Franz, wie war es denn bei euch zu Hause?
Eigentlich ging es uns als Familie ganz gut. Wir hatten genug Geld und das Geschäft meines Vaters lief gut. Trotzdem würde ich meine Kindheit nicht gerade als einfach beschreiben.
Wieso denn? Jemand wie du hatte doch echt gute Voraussetzungen.
Schon, aber ich hatte immer Probleme mit meinem Vater.
Was für Probleme?
Er war immer so streng und autoritär und wollte, dass ich so werde wie er. Aber ich hatte andere Pläne.
Ohne diese Pläne würden wir dich heute wahrscheinlich nicht kennen.
Allerdings, Vater hat mir die Wahl gelassen, was ich studiere. Aber es war sicher nicht seine Absicht, mich so zu verängstigen.
Kannst du mir mal ein Beispiel nennen?
Mein Vater hatte mich öftermals in der Nacht auf die Pavlatsche gestellt und ausgesperrt.
Was ist denn eine Pavlatsche? Heutzutage kennen wir das gar nicht.
Eine Pavlatsche ist eine Veranda. Dort musste ich ein Weilchen in meinem Nachthemd stehen. Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen, dass ich ihn mehrmals in der Nacht geweckt habe, weil ich Durst hatte.
Das sind ja Erziehungsmethoden. Solche kennen wir heute zum Glück nicht mehr.
Naja, ich will nicht sagen, dass es unrichtig war, aber ich will damit seine Erziehungsmittel und ihre Wirkung auf mich charakterisieren.
Auf mich wirkt das wie eine strenge, aber ordentliche Erziehung, die ich so nicht kenne. 100 Jahre später ist es uns leicht, darüber zu urteilen. Trotzdem müssen wir sagen, dass wir froh sein können, dass sich die Erziehungsmethoden geändert haben. Wir, die Klasse 9L2 vom Evangelischen Ratsgymnasium, wollen mit unserem Projekt über Franz Kafka einen Beitrag dazu leisten, dass die Autoren, deren Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt wurden, im Gedächtnis bleiben. Erinnern ist wichtig. Auf einer der Tafeln am Gedenkort auf der heutigen Eger ist dieses Zitat von Erich Kästner zu lesen. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten.
Das war eine Sondersendung unter dem Titel Bücher aus dem Feuer, hat sich eine 9. Klasse vom Evangelischen Ratsgymnasium mit dem Leben und Wirken des österreich-tschechischen Schriftstellers Franz Kafka auseinandergesetzt. Hintergrund ist die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten, die auch hier in Erfurt auf dem heutigen Gelände der Eger stattgefunden hat. Die Schülerinnen und Schüler haben die Texte alle selbst recherchiert und dann hier bei uns bei Radio Frei eingesprochen. Unter www.radio-frei.de könnt ihr diese einzelnen Beiträge auch nochmal nachhören. Ich sage Tschüss, macht's gut und wünsche euch noch viel Spaß im weiteren Programm von Radio Frei.
So. Okay, als ich noch in der Schule war, habe ich mit Freistunde einfach verbunden.
Relaxing.
Entspannen, malen.
Chill. Socializing, doing something.
Freizeit eben.
Das machen wir auch im Unterricht.
Ja.
Für mich ist eine Freistunde, wenn ich in der Schule eine Stunde frei habe und etwas ausfällt.
Okay.
Ja.
Eine Freistunde ist eine Pause zwischen zwei unterschiedlichen Sachen.
Man hat keinen Unterricht, man muss sich lernen.
Also meistens stehe ich irgendwo rum.
Gehe ich ein bisschen durch Neu-Dietendorf.
Ich gucke gerade irgend so ein komischer Typ an.
Ich hole mir Salat.
Das hängt aber auch immer damit zusammen, wie halt so die Lage ist, was man überhaupt machen kann.
Hausaufgaben.
Manchmal können wir aber auch ganz normale Brettspiele spielen.
Falsch.
Die Stunden, die verschwinden ja nicht einfach so.
Ich habe keine mehr, also.
Wenn ich Glück habe,
regnet es noch und man weiß einfach nicht, was man in dieser Dreiviertelstunde tun soll.
Okay.
Ja.
Jetzt denkt man, Freistunde ist eigentlich ganz cool.
Falsch.
Freistunde, die Kinder- und Jugendzeit auf Radio Frei. Jeden Dienstag und Mittwoch ab 17 Uhr, am Samstag und Sonntag um 12.
Radio.
that dirt road until my eyes begin to bleed. Gonna walk down that dirt road until my eyes begin to bleed. Till there's nothing left to see, till the chains have been shot and I've been free.
And I never thought I'd find, and I tried.